Viele Stimmen hast du heute Morgen vielleicht gehört, vielleicht auch noch gar keine Stimme, bevor du hierher gekommen bist. Ich habe zu Beginn eine Frage an dich. Was verbindest du mit dem Wort Einsamkeit? Was verbindest du mit dem Wort Einsamkeit, wenn du das hörst? Was für Assoziationen kommen dir? Ist das positiv besetzt oder eher negativ, neutral? Für mich würde ich darauf antworten, Einsamkeit ist ein Zustand, den es zu verhindern und zu verändern gilt. Einsamkeit, ein Zustand, den ich gerne verhindere in meinem Leben. Ich habe eine Frau, 4 Kinder, da ist immer viel los. Wenn es wirklich mal leerer wird, dann lade ich mir Leute ein, damit ich nicht allein bin. Einsamkeit, ein Zustand zu verhindern, zu verändern. In der Kirchengeschichte gab es Menschen, die haben das bewusst gesucht. Einsamkeit, Eremiten, Einsiedler, zurückgezogen leben, so ein bisschen aus allen rausnehmen und für Gott und sich sein. Der Benedikt von Nursia hat dazu Ordensregeln verfasst im 6. Jahrhundert nach Christus. Und er hat über Mönche gesprochen, die in Gemeinschaft leben, und auch über Eremiten, Einsiedler, die für sich leben. Und zu den Eremiten hat er gesagt, oder über sie hat er gesagt, Einsiedler sind durch lange Prüfung im Kloster gereift. Es braucht Zeit dafür. Sie haben gelernt, mit Hilfe vieler gegen den Teufel zu kämpfen. Danach können sie allein mit eigener Kraft und Gottes Hilfe den Kampf aufnehmen. So seine Sicht von Einsiedlern. Ich würde sagen, für ihn Einsiedler, Einsamkeit, für ihn ein Zustand, der erstrebenswert ist oder ein Stück weit auszeichnet, wenn man das geschafft hat, wenn man für sich sein kann und das reicht. Nun haben wir gerade das Buch, Die Welt überraschen, und wenn alle Christen sich zurückziehen würden, vielleicht würden es gar nicht so viele merken, auf jeden Fall wäre das nichts sehr Überraschendes. Also wir müssen irgendwie in dieser Welt bleiben, um Menschen zu überraschen, um Menschen mit Gott zu überraschen. Also für uns kann das Eremitentum nicht die Lösung sein, sich aus allem rauszuziehen, nur noch ganz für sich zu sein. Es geht vielmehr darum, bei Gott einzutauchen, bei Gott so anzukommen, zur Ruhe zu kommen, aber auch wieder in der Welt aufzutauchen. Bei Gott eintauchen, aber in der Welt auftauchen und nicht sich völlig zurückziehen. Wie macht Jesus das? Wie taucht Jesus bei Gott, seinem Vater, ein? Wann sucht er Einsamkeit, Stille, Zurückgezogenheit? Dazu heute 5 Situationen, die ich mir mit euch anschauen möchte, wo Jesus das tut, wo er bewusst sich zurückzieht und die Einsamkeit sucht. Die erste Stelle aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 34. Dort steht, Jesus heilte viele Kranke und vertrieb viele Dämonen. Am Morgen, als es noch dunkel war, verließ Jesus die Stadt. Er ging an einen einsamen Ort und betete dort. Simon und die anderen suchten nach ihm. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Ich finde das spannend. Jesus tut viel, er heilt Kranke, er treibt Dämonen aus. Er hat einen großen geistlichen Dienst getan. Und was sucht er im Anschluss? Die Einsamkeit. Er zieht sich zurück, er sucht die Einsamkeit vor Gott. Und interessanterweise sind immer noch Menschen, die Bedürfnisse haben. Es gibt immer noch Menschen, die krank sind, die Jesus brauchen, die auf ihn angewiesen sind. Aber die Bedürfnisse treten zurück, weil Jesus jetzt ein Bedürfnis hat, allein mit Gott zu sein. Wie ist das mit deinem Alltag? Wie ist das bei mir? Da ist immer viel los, viel Action, viel zu tun, viel zu beantworten. Ich habe ein Handy, da kommen dauernd Nachrichten. Und manchmal sagt meine Frau, jetzt tu doch mal dein Handy zur Seite. Und ich sage, ja, ich muss auf diese Antwort noch reagieren, weil. Ich muss auf diese Frage noch antworten, weil. Und ich habe so oft ein Weil zu sagen, um zu begründen, warum ich jetzt verfügbar sein muss. Und Jesus macht sich ein Stück unverfügbar, als er die Einsamkeit vor Gott aufsucht. Und er kriegt einen Vorwurf dafür zu hören. Jesus, alle suchen dich. Die Menschen haben Bedürfnisse, die haben Erwartungen an dich, die haben Anfragen an dich. Und du nimmst dich selbst zurück, du gehst in die Einsamkeit und wir können dich nicht finden. Warum? Das ist ein Vorwurf in der Frage. Als Jesus leibhaftig unter uns gelebt hat, gestand er es sich zu, unverfügbar zu sein. Der Friedhof ist voll von Menschen, die sich für unentbehrlich hielten, habe ich mal gehört, den Satz. Der Friedhof ist voll von Menschen, die sich für unentbehrlich hielten. Jesus ist ja nicht im Grab geblieben. Aber trotzdem, wie wichtig bin ich denn? Wie sehr braucht mich die Welt? Wie sehr brauche ich es, gebraucht zu werden? Und was mache ich denn oder was macht die Welt, wenn ich mal nicht verfügbar bin? Jesus, fand ich, hat einen herausragenden Dienst getan. Er ist Gottes Sohn, der in die Welt gekommen ist, um den Menschen zu dienen, um Menschen zu retten, um für sie am Kreuz zu sterben. Und entweder bin ich noch wichtiger als Jesus und kann deshalb nicht verfügbar, also deshalb ist es nicht möglich, dass ich nicht verfügbar bin. Ich muss verfügbar bleiben. Oder ich bin so genauso wichtig wie Jesus oder sogar weniger wichtig. Und wenn Jesus sogar unverfügbar sein kann, dann kann ich das vielleicht auch mir zugestehen. Wenn der Sohn Gottes auch mal unverfügbar sein kann, dann muss ich mich vielleicht nicht so wichtig nehmen. Dann geht es auch mal eine Minute, eine Stunde, einen Tag ohne mich. Manche schreiben ihren WhatsApp-Status von dann bis dann nicht erreichbar, unverfügbar. Das macht deutlich, wie sehr wir es gewohnt sind, verfügbar zu sein für Menschen, für Anrufe, für Nachrichten, für Gespräche. Und wie schwer es uns fällt, uns mal unverfügbar zu machen. Jetzt denkst du vielleicht, ja, Jesus schon und gut, der hat ja auch keine Familie gehabt, keine kleinen Kinder. Wenn das Kind schreit, gerade wenn Babys schreien, dann kann man nicht sagen, ich bin gerade nicht verfügbar. Ich habe gerade meine Zeit mit Gott, ich bin gerade in der Einsamkeit. Warte mal 2 Stunden, dann hast du ein Problem. Vielleicht auch mit dem Jugendamt. Du bist ein Stück weit gezwungen, verfügbar zu sein. Aber dazu eine spannende Anekdote über Susanna Wesley, die Mutter von John und Charles Wesley, den Begründern des Methodismus, der methodistischen Kirche. Über sie wird gesagt, erst ein Fakt, sie hatte 19 Kinder. 19 Kinder ist schon eine Menge. Und da hat man alle Hände voll zu tun, im Haushalt, mit dem Leben, mit allem so drumherum. Und trotzdem regelmäßig tat sich Folgendes, um in Ruhe beten zu können. Bei 19 Kindern kann man eigentlich nicht verfügbar sein. Aber was macht sie? Sie setzt sich in die Küche, den zentralen Ort des Hauses. Sie nimmt ihre Schürze, die sie oben hat, legt die über den Kopf und das ist ihr Raum. Da ist sie in der Einsamkeit vor Gott. Und die Kinder wissen, wenn Mutter die Schürze aufnimmt, dann halt dich zurück, es sei denn, irgendwie die Hütte brennt. Aber ansonsten ist das ihre Zeit mit Gott, ihre Zeit des Gebets und die lassen wir ihr. Ich würde sagen, auf diese Frage Einsamkeit, was verbindest du mit dem Wort, was bedeutet das für dich, bedeutet für diese Frau, wenn man die nächste Folie einmal, für Susanna bedeutet das, Einsamkeit ist ein Zustand, der mitten im Alltagschaos zu finden ist. Mitten im Alltagschaos gibt es diese Momente, diese Räume, auch wenn sie ganz klein sind und überschaubar sind, wo wir für uns sein können, wo wir für uns vor Gott sein können. Der nächste Text, Lukas Kapitel 5, Abvers 15. Die Leute strömten in Scharen herbei, um ihn, um Jesus zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber Jesus zog sich immer wieder in einsame Gegenden zurück und betete dort. Die Leute strömen herbei, da ist ein Andrang, da ist ein Bedürfnis, es ist ein Wir brauchen dich, Jesus. Und dann steht da, dass Jesus die Einsamkeit sucht. Und noch mehr, er tut es immer wieder, es ist eine feste Gewohnheit für Jesus. Ich weiß nicht, wenn du so ein Bild von Jesus im Kopf hast, wie das aussieht und wer auf diesem Bild zu sehen ist. In meinem Bild sind da immer Menschen dabei. Jesus ist immer unter Menschen, da ist immer Trubel, da ist immer Bewegung. Ich habe nicht so ein Bild von Jesus im Kopf, vor meinem inneren Auge, wie Jesus für sich ist. Und trotzdem steht hier, dass er wörtlich zurückgezogen, lebend und betend war. Immer wieder, dauerhaft, Man könnte sagen, Jesus war ein Eremit. Er geht in die Einsamkeit. Die Menschen haben vertretbare Bedürfnisse, Heilung, die Worte von Jesus hören. Wie viel mehr könnte er erreichen, wenn er verfügbarer bliebe? Aber Jesus hat auch Bedürfnisse. Und das ist das Bedürfnis nach Einsamkeit vor Gott. Der nächste Abschnitt, Lukas Kapitel 6, Abvers 12. Einmal in diesen Tagen stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht betete er zu Gott. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich. Er wählte 12 von ihnen aus, die er auch Apostel nannte. Jesus beruft sein Team zusammen. Das sind viele Jünger um ihn herum, viele Menschen, die ihn toll finden, die ihm nachfolgen, die interessiert sind, die er angesprochen hat. Und aus dieser großen Schar von Menschen wählt er jetzt 12 aus, die nochmal einen inneren Kreis bilden für ihn. 12 Jünger. Und bevor er das tut, verbringt er eine Nacht in der Einsamkeit. Ich würde sagen, vor großen Entscheidungen zieht Jesus sich zurück in die Einsamkeit vor Gott. Vor großen Entscheidungen nimmt Jesus sich Zeit, mit Gott im Gespräch zu sein, mit seinem Vater im Himmel. Und ich glaube ganz fest, dass das Thema war, was er da am nächsten Morgen tut, wen er berufen soll, wer von dieser großen Anzahl an Menschen im inneren Kreis dabei sein soll. Wüsten, Einöde, Berge, Gärten, Orte, wo Jesus für sich ist, die er aufsucht. Und auch die Nacht, mal spät abends, mal früh morgens, mal die ganze Nacht, diese Zeit, wo irgendwie alles ein bisschen runterfährt, wo es dunkel ist, wo Jesus sich die Zeit nimmt, mit Gott im Gespräch zu sein. Es steht dort, er betet die ganze Nacht. Beten mit Ausdauer. Ich weiß nicht, wie viel Ausdauer du beim Gebet hast. Und sagt, das kürzeste Gebet ist Jesus. Und das längste? Eine Nacht lang betet Jesus. Aber heißt Ausdauer, viele Worte zu sprechen oder auch mal Stille vor Gott auszuhalten? Was heißt es, eine Nacht zu beten, mit Gott im Gespräch zu sein? Heißt das, ich rede die ganze Zeit? Oder, da finde ich dieses Telefon ganz spannend, muss ich gucken, wie muss ich das richtig da reinsprechen? Also ich kann die ganze Nacht erzählen, oder ich kann auch mal sagen, ich stelle es mal beiseite und ich höre mal, ob Gott mir irgendwie einen Gedanken schenkt, ein Bild mein Herz gibt, mir einen Bibelvers wichtig macht, wo ich merke, da möchte Gott mir was sagen. Beten, Zeit vor Gott. Jesus nimmt sich dafür Zeit und er tut es vor großen Dingen, die anliegen, vor wichtigen Entscheidungen, geht er mit Gott ins Gespräch. Der nächste Abschnitt, Matthäus Kapitel 14, Abvers 20. Die Leute aßen und alle wurden satt. Also große Menschenmenge ist da. Jesus erzählt lange, predigt Menschen, begeistert von seinen Worten. Am Ende haben alle Hunger. Die Jünger fragen, was sollen wir machen? Die haben alle Hunger. Wohin? Wo kommen wir das ganze Brot herbekommen? Schickt sie nach Hause, Jesus. Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und sind ungläubig. Und Jesus tut ein Wunder. 5000 Männer, Frauen und Kinder dazu noch werden satt. Eine riesen Menschenmenge, in der Jesus sich befindet, mit denen er unterwegs ist. Die Leute aßen, alle wurden satt. Und als die Volksmenge weggegangen war, stieg Jesus auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Es war schon Abend geworden und Jesus war immer noch allein dort. Nach Zeiten unter vielen Menschen, wo viel los ist, wo viel Ansprache, viel Anforderung da ist, sucht Jesus die Einsamkeit vor Gott. Selbst seine engsten Vertrauten, seine 12 Jünger, sind nicht bei ihm. Er möchte allein vor Gott sein. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Vielleicht das Thema Gemeindefreizeit oder ein großes Verwandtschaftstreffen. Und wie ist es danach für dich? Was brauchst du? Ich bin offen für mehr weitere Kontakte. Jesus nimmt sich Zeit, vor Gott zu sein. Allein zu sein. Dietrich Bonhoeffer hat in seinem Buch Gemeinsames Leben geschrieben, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor der Gemeinschaft. Und wer nicht in der Gemeinschaft steht, der hüte sich vor dem Alleinsein. Beides brauchen wir. Wir brauchen andere Menschen, mit denen wir in Beziehung treten, in Kontakt sind. Aber vielleicht ist es für dich auch mal dran zu lernen, allein zu sein und das auszuhalten. Mir fällt es auf jeden Fall sehr schwer. Ein nächster Text über Jesus. Matthäus Kapitel 26, Abvers 36. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane heißt. Dort sagt er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen, ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne Zebedäus mit. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Da sagt er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst. Wartet hier und wachet mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. In der Stunde seiner größten Not, der größten Angst, der größten Anfechtung und Zweifel wendet sich Jesus in der Einsamkeit vor Gott. Und ich finde es interessant, wie er sich immer weiter zurückzieht. Da sind Menschen da. Ich denke an den Einzug in Jerusalem, Palmsonntag. Alle jubeln Jesus Christus zu. Du bist hier groß und du bist mächtig und alle feiern ihn. Und dann kommt die Karwoche, die Osterwoche und es kommt Gründonnerstag. Das letzte Abendmahl, es kommt die Nacht, es kommt dieser Rückzug aus der großen Ruppe, der großen Menschen. Jesus ist noch mit den 12 zusammen und dann lässt er die 12 zurück und nimmt von den 12 noch 3 mit, Petrus und die beiden Brüder, von die Söhne von Zebedäus. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und lässt auch sie zurück, geht noch mal ein bisschen weiter und ist dann ganz allein. Er will sie bei sich haben, um sich wissen, und trotzdem verlässt er sie auch, um für sich vor Gott zu sein. In der Stunde seiner größten Not wendet sich Jesus allein vor Gott. Und ich frage mich, wäre es nicht besser gewesen, einen Krisenstab einzurichten und einen Ausweg zu finden aus der Situation? Die Kreuzigung steht an, wo Jesus am Kreuz hingerichtet wird, für die Schuld aller Menschen, obwohl er selbst vollkommen unschuldig ist. Hätte man da nicht mehr tun würden? Was würdest du tun, wenn große Anfragen da sind, wenn große Krisen da sind? Was tust du dann? Jesus sucht die Einsamkeit und wendet sich an Gott. Ich frage mich, ob in dieser Einsamkeit, die mir so schwer fällt und fremd ist, ein Schatz verborgen ist, den es sich zu heben lohnt. Wenn Jesus immer wieder tut, diese Einsamkeit, diese Orte aufsucht, sich zurückzieht, sich rausnimmt, ist da irgendwas Wertvolles drin, was für mein Glaubensleben vielleicht auch interessant sein könnte. Einsamkeit vor Gott suchen. Ich fasse nochmal zusammen, was wir so auf unserem Notizzettel notiert haben. Nach geistlichen Dienst, wenn ich merke, boah, ich habe jetzt viel gegeben, da war viel Invest gewesen. Das war herausfordernd, das war emotional auch anstrengend. Warum sich nicht mal zurücknehmen und die Einsamkeit vor Gott aushalten? Einsamkeit nicht nur so als besonderes Element, sondern als feste Gewohnheit, das gehört zu Jesus Wirken dazu, in den Menschen unterwegs zu sein, ihnen zu dienen, aber immer auch wieder sich zurückzunehmen und allein vor Gott, mit Gott zu sein. Einsamkeit vor Gott suchen, vor großen Entscheidungen, wo ich merke, diese Entscheidung, die übertrifft das, was ich eigentlich so alles bedenken kann. Ich brauche da Wegweisung, ich brauche da so Gottes Blick drauf. Einsamkeit macht Zeiten unter vielen Menschen sich mal gönnen und aushalten. Einsamkeit vor Gott in der Stunde der größten Not, anstatt zu überreagieren, verrückt zu werden, zur Ruhe kommen und sagen, Gott, was ist jetzt dein Wille für mich und mein Leben? Wir haben dieses Buch, was wir gerade als Gemeinde lesen oder einen Teil von uns. Und da ist diese dritte Gewohnheit, Gott hören. Und ganz viel davon wird beschrieben, mit, dass man zur Ruhe kommt, dass man einen runterfährt, um überhaupt offen dafür zu sein, diesen ganzen Stimmen, wie Hannah es gesagt hat, diese Stimme Gottes, die da ist, auch wahrzunehmen. Und ich möchte euch einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen. eine feste Zeit einplanen, eine feste Gewohnheit. Versuchen Sie nicht, zwischen Tür und Angel mit Gott bzw. dem Heiligen Geist in Beziehung zu treten. Planen Sie jede Woche eine feste Zeit ein. Ich rede hier noch von einmal in der Woche. Wenn Sie sich öfter Zeit nehmen wollen, herzlich willkommen. Betrachten Sie es als wertvolle Zeit. Nur du und Gott. Tragen Sie sich den Termin in Ihrem Kalender ein. Sagen Sie anderen, dass montagsabends oder samstagsmorgens oder wann immer Sie wollen, Ihre Zeit der Stille, der Einsamkeit ist. Ich habe mir überlegt, wann ich diese Zeit einplanen könnte. Bin die Woche durchgegangen. Montag, schlecht, schwierig. Ja, Wochenanfang wäre gut, aber das dies und das und Treffen und hier und dann abends. Nee, Dienstag, bin ich ja da unterwegs. Da bin ich beim Gebetstreffen, wo wir ganz viele Sachen vor Gott bringen. Und dann kommen die Kinder nach Hause und dann ist meine Frau unterwegs und abends habe ich den Termin, da bin ich beim Sport. Mittwoch, Mitte der Woche, da nicht mehr Zeit, um auf Gott zu hören. Nee, keine Zeit. Und ich gehe die ganze Woche durch und irgendwie so richtig Zeit ist da nicht da, um vor Gott mal allein zu sein. Dann kommt der Sonntag und ich mag den Sonntag. Ich mag Gottesdienst und zusammenzukommen, auf Gott zu hören, ihm zu begegnen. Und das tut mir gut, aber es ist dann Gemeinsamkeit vor Gott und noch nicht unbedingt Einsamkeit vor Gott. Und dennoch merke ich, bei allem dabei sein wollen, nicht zu verpassen, habe ich so eine Sehnsucht in mir, nach Gott, nach Zeit mit ihm. Und wenn ich Jesus beobachte, nimmt sich diese Zeit ja auch. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, oh, mein Leben ist viel zu voll und ich will weniger, ich will runterfahren, ich will reduzieren, aussortieren. Ich persönlich mag mein volles Leben und ich entspanne unter Menschen, das tut mir gut. Und trotzdem bleibt da diese Sehnsucht, die ich ab und zu mal spüre. Und wenn ich ihr Raum gebe, merke ich, dass da irgendwas Wichtiges, was Wertvolles drinsteckt. Eine Sehnsucht nach, ich nenne es mal Kontemplation. Und die Tatsache, dass ich es erst seit 3 Wochen aussprechen kann, das Wort spricht dafür, dass es mir sehr fremd ist. Kontemplation, ich habe es geschafft, sehr gut. Ich habe mal definiert für mich, was das eigentlich ist für mich. Für mich ist das vor Gott sein, ohne Ansprüche an ihn oder mich. Kontemplation ist für Martin Dammann vor Gott sein, ohne Ansprüche an ihn oder mich. Ohne viele Fürbitten, die ich vor ihm trage, das ist wichtig, aber ohne ihn jetzt mal ganz viele Dinge in den Ohren zu liegen und ohne an mich Ansprüche zu haben. So viel Ansprüche sind in unserem Leben da, im Gottesdienst, auf der Arbeit, wo auch immer Menschen stellen Ansprüche an uns, an mich. Und wir sind immer so im Konflikt, reagieren wir darauf, wollen wir das gerade, wollen wir das nicht. Und ich sehe nämlich nach einem Ort, nach einem Raum, wo ich vor Gott sein kann, unter dem Blick seiner Liebe, ohne Anspruch an ihn oder mich. Am grünen Donnerstag haben wir in Kreinbrück der Gemeindegründung Abendmahl gefeiert. Und das hat mich sehr abgeholt, weil der das gestaltet hat. Das war so ein bisschen kontemplativer, so zum Nachdenken, einzelne Bibeltexte, einfache Liedtexte, die sich wiederholten. Und ich merke, das spricht mein Herz auch an. Ich mag das Bunte, das Laute, aber auch das einfach mal sein dürfen vor Gott. Gott ist da und ich bin da. Auch eine nette Übung. Gott ist da, ich bin da. Gott ist allgegenwärtig, er ist immer da in deinem Leben, ob du ihn spürst oder nicht. Aber vielleicht ist es Zeit, ihm auch den Raum zu geben und dir bewusst zu machen, Gott ist da und ich bin da und das reicht gerade erstmal. Mehr Worte braucht es nicht. Gott ist allgegenwärtig, meine Seele muss nur manchmal daran erinnert werden. Braucht Raum, braucht Ruhe, vielleicht sogar Einsamkeit. Ein zweiter Abschnitt aus dem Buch. Vermeiden Sie Ablenkungen. Wenn Sie ungeübt darin sind, auf den Heiligen Geist zu hören, sollten Sie möglichst alles ausschalten, was auf Ihre Sinne, fühlen, sehen, riechen, schmecken, hören einwirkt. Musik, Geräusche in der Ferne, das Ticken einer Uhr, Stimmen von Menschen, das leichte Wehen des Windes,
Selbst die geschriebenen Worte in einem Andachtsbuch, alles kann uns irritieren und unsere Aufmerksamkeit auf etwas lenken, das unsere Ohren und unsere anderen Sinne wahrnehmen. Je ruhiger es im Zimmer und in der Umgebung ist, desto förderlicher für das Hören auf Gott. Schließlich hat auch Jesus gelehrt, wenn du betest, geh an einen einsamen Ort, wo du für dich bist, schließ die Tür hinter dir und bete in der Stille. Suchen Sie sich eine bequeme Sitzposition, nehmen Sie die Haltung ein, die für Ihre geistliche Konzentration am hilfreichsten ist, die Hände zu falten, die Hand vielleicht nach innen zu legen, was auch immer. In einem dunklen Raum oder halbdunklen Zimmer zu sitzen und die Augen zu schließen, hilft dabei, jede visuelle Ablenkung zu vermeiden. Wenn möglich, nehmen Sie sich vor, 20 Minuten oder länger einfach da zu sitzen. Ich bin da, Gott ist da. Offen zu sein dafür, was Gott mir eigentlich sagen möchte durch seinen Geist. Kontemplation. Das Sein vor Gott ohne Ansprüche an ihn oder mich macht mich bereit zu hören, was er eigentlich sagen möchte. Wir haben dieses Buch. Menschen segnen durch Gottes Zuspruch, Ermutigung oder Unterstützung, ist das Erste. Mit Menschen essen, sie einzuladen, am Tisch zu sitzen, ins Gespräch zu kommen, ihnen zuzuhören. Und das Dritte, Gott hören, ohne Anspruch an ihn oder mich. Siehst du eine Chance diese Woche dafür, dir einen Ort zu nehmen, eine Zeit zu nehmen, einen Termin zu finden, um mal in der Einsamkeit vor Gott zu sein, das auszuhalten? Hast du dafür Zeit? Jesus hatte keine Zeit dafür. Da gab es zu viel zu tun. Aber Jesus nimmt sich die Zeit, unverfügbar für die Menschen und ganz verfügbar für Gott zu sein. Bei aller Bedürftigkeit der Menschen, aller Wichtigkeit von Jesus für ihr Leben, nimmt Jesus sich die Zeit, für die Menschen unverfügbar und ganz für Gott verfügbar zu sein. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du da bist, dass du allgegenwärtig bist. Danke, dass du allwissend bist. Danke, dass du mich kennst, dass du jeden Einzelnen hier kennst. Und du siehst die Herausforderung, wie schwer es uns fällt, vor dir still zu werden. So viele Gedanken sind in meinem Kopf, so viele Dinge zu klären, so viele Sachen zu regeln, so viele Dinge zu beantworten. Gott, ich möchte lernen, vor dir zur Ruhe zu kommen. Gott, wenn wir gleich in diesen Lobpreis einsteigen, dann möchten wir das tun. Wir möchten sagen, Gott, wir sind da und du bist da. Danke, Gott, dass du da bist. Lehre uns, einsam zu sein vor dir. Amen.